Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast heute ist Andreas Heinicke, der in Hamburg das Dialoghaus betreibt. Ich grüße Sie sehr, Herr Heinicke.
Guten Morgen.
Das Dialoghaus ist Ort der Begegnung und der sinnlichen Erfahrung. Es geht um den Perspektivwechsel dort bei Ihnen. Sehende erleben das Nichtsehen, Hörende das Gefühl, nicht zu hören. Die Jungen erleben das Ältersein. Sie bieten da unter anderem ein Dinner in the Dark an. Also man isst im Dunkeln. Ich gehe mal davon aus, Spaghetti mit Tomatensauce steht nicht auf der Karte, oder?
Nee, nicht unbedingt. Natürlich sind da gewisse, sagen wir mal, Hygiene-Richtlinien zu berücksichtigen. Und natürlich werden Spaghetti mit Tomatensauce auch im Hellen nicht unbedingt empfehlenswert für den ungeübten Esser. Und aus dem Grunde natürlich versuchen wir, da die Menüs so aufzubereiten, dass also in dem Falle keine Flecken auf dem Hemd gibt und dergleichen mehr.
Aber wie stellt man das denn an im stockfinsteren, ich sag mal, ich greife mal in die einfache Schublade, ein Brötchen zu essen?
Naja, ich meine, Sie tasten sich vor, Sie haben ja Messer und Gabel, Sie haben eine Serviette. Und da natürlich der Kellner, der blind ist, sagt Ihnen, meinetwegen auf 12 das Brötchen liegt und auf 3, also der Teller wird wie eine Uhr organisiert. Mhm. Und auf 12 liegt dann meinetwegen das Brötchen und auf 3 meinetwegen jetzt das Ei oder das Blatt oder Salatbeilage und auf 6 meinetwegen dann die Wurst, um es mal einfach zu sagen. Und so erhalten Sie eine Orientierung auf dem Teller und können sich eben auch ganz, ganz gut vortasten und dann natürlich learning by doing.
Ja, dann haben wir jetzt ein Bild, der Perspektivwechsel, der zu erleben ist im Dialoghaus in Hamburg. Den bringen wir also jetzt ins Radio heute auf eine etwas moderne Art und Weise, weil Sie uns nämlich per Skype-Leitung zugeschaltet sind. Wir waren gerade, Herr Heinicke, bei diesem Dinner in the Dark. Das Dinner gehört zum Dialog im Dunkeln. Können Sie uns erklären, was exakt drin ist in diesem Dialog im Dunkeln? Was erfahren wir da als eigentlich Sehende?
Ja, gerne. Also jeder Mensch isst jeden Tag 2-3 Mal, denke ich. Und natürlich ist es eine völlige Alltagsroutine. Und man macht sich auch, denke ich, wenig Gedanken jetzt über die Anordnung auf der Speisen auf dem Teller. Natürlich ist das Auge auch sehr stark mit. Und es ist eine Sache, ja, die einfach natürlich, wie ich gesagt habe, eine Routine ist. Mhm. Wenn Sie auf einmal aber in einem völlig dunklen Raum sitzen und Sie bekommen einen Teller vorgesetzt und wissen überhaupt nicht, was auf dem Teller drauf ist, dann beginnt natürlich auf einmal ein völlig anderer Prozess. Sie müssen sich eben auf dem Teller zurechtfinden. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass nicht nur das Auge mit ist, sondern eben auch natürlich unsere Geschmackssinne sehr, sehr stark geschärft werden. Ich meine, nicht umsonst, natürlich macht man ja auch Blindverköstigungen bei Weinproben zum Beispiel. Das heißt, das Auge lenkt auch sehr, sehr stark ab und gerade bei der Geschmacksempfindung ist es eben wie erstaunlich, also wie schnell man eben ohne Augenlicht eine wesentlich höhere Sensibilisierung hat in Bezug auf Essen und Trinken.
Wenn Sie das so erklären, dann hat das für mich einen schon auch so einen gewissen Freizeit- und Unterhaltungsfaktor. Aber darum allein kann es Ihnen ja nicht gehen, oder?
Nein, natürlich verfolgen wir einen Bildungsauftrag. Das heißt, wir wollen natürlich auch unterhalten. Wir wollen natürlich auch ein Angebot liefern, was auch sehr niederschwellig ist. Aber dahinter natürlich verbirgt sich ein wesentlich größerer Gedanke, nämlich Förderung von Empathie und die Vermittlung von anderen Lebenswelten, die letztendlich sehr häufig unter einer reinen Defizitbetrachtung obliegen, aber auf der anderen Seite eine ganze Reihe natürlich auch von Potenzialen und auch Qualitäten mit sich bringt. Und das ist genau der Auftrag, den wir mit Dialog im Dunkeln, auch in anderen Dialogausstellungen verfolgen, indem wir natürlich versuchen, Menschen einen erweiterten Blick zu vermitteln, was es bedeuten kann, eben die Welt auch ohne visuellen Impuls wahrzunehmen und auch als vielschichtig und reich zu empfinden.
Geht es um Wertschätzung denen gegenüber, die eben nicht sehen können?
Ja, natürlich. Ich meine, Menschen mit Behinderungen und, glaube ich, auch im sehr extremen Maße blinde Menschen werden ja erstmal als behindert eingestuft. Das heißt also, sie sind behindert, sie haben geringere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Ihnen wird sehr, sehr häufig mit Mitleid begegnet. Das heißt, diese Vorstellung für einen selber behindert zu sein, blind zu sein, ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Vorstellung. Weil natürlich gehen wir immer von dem Vollbesitz unserer Sinne aus. Und der Wegfall eines Sinnes ist natürlich gleichbedeutend mit einem unheimlichen Verlust an Lebensqualität. Und ich glaube, diese Projektion findet statt, sobald ich jemanden jetzt treffe, der blind ist. Diese Rückkopplung auf, was würde das für mich bedeuten? Und die Vorstellungskraft, sich vorstellen zu können, dass damit auch ein Gewinn, auch eine Schönheit verbunden ist, ist natürlich sehr, sehr fern. Und genau darum dreht sich, dass wir ausweisen wollen über die persönliche Erfahrung im Austausch mit blinden Menschen, dass Blindsein, Behindertsein eine Lebensrealität unter vielen ist, die aber auch vollwertig ist, die auch reich ist und die natürlich auch mir viele, viele Möglichkeiten gibt, mich zu verwirklichen und einfach ein erfülltes Leben zu leben.
Wie ging es Ihnen denn, als Sie das erste Mal gemacht haben, Herr Heinecke?
Ja, das ist eine Weile her. Dialog im Dunkeln begann 1988 und es war also wirklich buchstäblich in der Garage, die wir verdunkelt haben und dort eben mit Bierkästen eine kleine Theke aufgebaut haben und dort eben von unseren blinden Kollegen uns Bier haben servieren lassen. Das war alles sehr, sehr einfach zu Beginn. Aber die Wirkung, die da eintrat, die hat meine Erwartungen doch bei weitem übertroffen. Natürlich wusste ich, der Raum ist relativ klein, es kann auch nicht viel passieren. Ich wusste, wer in dem Raum auch war. Also ich habe sehr, sehr viele Informationen gehabt, die mir eigentlich eine gewisse Form von Sicherheit hätten geben können. Aber diese Mächtigkeit der Erfahrung, diese Mächtigkeit, wirklich ausgeliefert zu sein, eben sehr, sehr schnell seine Orientierung zu verlieren, dankbar zu sein, dass man eine Stimme erkennt, auch die Erfüllung letztendlich, sich in diesem Raum, der einfach eine unheimliche Schwierigkeit erstmal mit sich bringt, den Raum zu bewältigen, diese eigene Verunsicherung zu überwinden, am Ende sogar Spaß zu haben, an diesem doch sehr, sehr ungewöhnlichen Maskenball teilzunehmen, war schon sehr vielschichtig und das ist auch der Grund, warum ich eben auch nach 32 Jahren immer noch Dialog im Dunkeln mache. Also die Faszination hat sich auch nach 32 Jahren nicht aufgelöst.
Wie nehmen es denn die Menschen auf, die mit Handicap uns das beibringen, in diese Situation bringen?
Ja, also wir haben ja über 10.000 blinde Menschen beschäftigt in den letzten Jahren. Das heißt, da ist eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, hat mit uns zusammengearbeitet und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Unterschiede. Aber grundsätzlich ist es so, wenn Sie blind sind, blind geworden sind im Laufe Ihres Lebens und auch blind geboren sind, haben Sie einfach mit massiven Vorurteilen zu kämpfen. Das heißt, was ich gerade eingangs sagte, Mitleid ist ein sehr häufiges Phänomen, dieses Absprechen von Lebensqualität ist ein Phänomen, dem sie sehr, sehr häufig begegnen. Ihnen werden häufig Hilfen angeboten, die sie gar nicht brauchen, die sie gar nicht erwarten, die sie auch gar nicht möchten. Das heißt, sie sind eigentlich immer fremdbestimmt. Im Dunkeln, in diesem Rollentausch, sind auch immer die Blinden die Sehenden. Und das heißt, also ich als blinder Mensch kann mich beweisen, kann auch demonstrieren, wie reich mein Leben ist und welchen Mehrgewinn auch sehende Menschen haben, wenn sie in einen vorurteilsfreien Austausch gehen. Das heißt, blinde Menschen, behinderte Menschen sind ja sehr, sehr häufig mehr oder minder Empfänger von Hilfsleistungen, haben kaum die Möglichkeit, gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und hier ist es auf einmal umgekehrt. Hier sind sie die Gebenden und nicht die Empfangenden. Was durch zur Folge hat, dass mein Selbstbewusstsein steigt, mein Selbstwertempfinden steigt, ich auch einmal auch eine Wertigkeit mit der Situation in einsetze, dass eben Blindheit nicht nur Verlust, sondern eben auch Gewinn bedeutet. Und diese Transformation, die haben viele unserer blinden Mitarbeiter gemacht und vollzogen.
Andreas Heinecke vom Dialoghaus in Hamburg im Deutschlandfunk Kultur. Per Skype zugeschaltet, deshalb ist die Qualität der Technik vielleicht nicht die beste, aber wir arbeiten an unserer zwischenmenschlichen Qualität, weil das ja auch Ihre Aufgabe ist im Dialoghaus. Sie bringen Menschen aus verschiedenen Kategorien zusammen.
Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Also unser Geschäft ist Begegnung. Das heißt, wir wollen Plattformen schaffen zwischen Menschen, die sich schwierig oder eben kaum begegnen. Das heißt, wenn ich sage schwierig, sind sie doch sehr, sehr häufig beeinträchtigt von ihren Voreinstellungen, haben Vorurteile und können sich eben die Lebensrealität eines Blinden, eines Gehörlosen oder auch eines hochaltrigen Menschen kaum vorstellen.
Herr Heinecke, wer hat denn die Lunte bei Ihnen gelegt? Also wer hat Sie denn dazu gebracht, sich genau für diesen Perspektivwechsel, den Sie da ja vornehmen, zu interessieren?
Ja, das war ein blinder Herr. Ich habe damals 1985 beim Südwestfunk gearbeitet und habe dort eines Tages den Auftrag bekommen, einen erblindeten Journalisten, der war Zeitungsredakteur, zu interviewen, um festzustellen oder um einfach zu erkunden, ob der auch für im Hörfunk arbeiten könnte. Ich hatte bis dato keinerlei Erfahrung im Umgang mit blinden Menschen, habe mir nur vorstellen können, oh Gott, das ist ja alles grausam, wenn ich blind werden würde, wie wäre denn das? Kaum bewältigbar, war also auch sehr, sehr verunsichert in der ersten Begegnung und musste dann sehr schnell feststellen, dass meine gesamten Voreinstellungen, meine gesamten Annahmen falsch waren. Das heißt, er war in keinster Weise depressiv, der war sehr optimistisch. Er hat mir sehr, sehr schnell vermittelt, dass Blindheit auch eine ganze Reihe für ihn, auch eine Abenteuerreise bedeutet hat, weil er eben auch die Chance hatte, mit Ende 20, Anfang 30 faktisch nochmal alles von vorne lernen zu dürfen. Also ob lesen, ob laufen, alles schreiben.
Wenn Sie sagen, Sie haben da beim Südwestfunk angefangen, ich kann mir gut vorstellen, dass man als junger Mensch, wenn man so eine Aufgabe bekommt, kümmere dich mal um diesen Menschen, dem es nicht so leicht fällt, sich hier zu orientieren, dass man vielleicht auch gern so ein bisschen angenervt ist. Ging Ihnen das nicht so?
Nee, es ging mir nicht so. Ich war wirklich fasziniert. Also ich war wirklich fasziniert, wie er sein Leben bewältigt und wie viel positive Attribute er doch diesem doch radikalen Einschnitt in seinem Leben zufügen konnte. Und konnte mir sehr schnell den Eindruck vermitteln, dass eben Blindheit bei weitem nicht das Ende der Welt ist. Und ich dachte, es sei das Ende der Welt. Und dieser Perspektivenwechsel, der ist bei mir eingetreten, dass also diese Verunsicherung sich eigentlich in die Neugierde auch gewandelt hat. Und ich wollte einfach mehr wissen, wie ist es denn, blind zu sein? Wie kann er denn sein Leben organisieren? Was ist für ihn Schönheit zum Beispiel? Wie verliebt er sich? Also es sind tausend Dinge, die auf einmal mir im Kopf waren und die haben mich dann doch sehr angeregt, eben stärker in das Blindenwesen einzusteigen, mit philosophischen Fragen zu beschäftigen oder auch mit psychologischen Fragen zu beschäftigen und natürlich auch festzustellen, dass eben Menschen mit Behinderungen, blinde Menschen, einfach immer noch Menschen zweiter Wahl sind. Sie haben eben nicht die gleichen Chancen wie nichtbehinderte oder wie sehende Menschen. Das heißt, das sind Bildungschancen, das sind Arbeitsmöglichkeiten, diese gesamte Phalanx an negativer, defizitorientierter Wahrnehmung. Also es ist dann schon nicht ganz einfach, positiv zu bleiben, wenn sie nur negativ konnotiert werden.
Wenn Sie sagen, Menschen zweiter Wahl, so haben Sie das damals wahrgenommen, dann hoffe ich doch, dass sich in diesen drei Jahrzehnten, wo Sie sich mit gehandicapten Menschen beschäftigt haben, bis zum Jahr 2020 was verändert hat. Können Sie beschreiben, wie wir uns als Nicht-Gehandicapte da entwickelt haben?
Also da hat sich sicherlich sehr, sehr viel getan. Ich meine, die ganze politische Rahmensetzung hat sich natürlich massiv verändert. Ich meine, wir haben heute Teilhabegesetze, wir haben eine inklusive Beschulung, es herrscht eine hohe Sensibilität. Natürlich werden auch immer mehr Menschen behindert aufgrund des demografischen Wandels. Also wir werden eigentlich von so einer Minderheitenproblematik werden wir eben mehr oder minder auch Mainstream. Das heißt, das Bewusstsein gegenüber behinderten Menschen und dem Phänomen Behinderung hat sich eigentlich doch sehr, sehr verändert. Und trotzdem, trotz der vielen, vielen Veränderungen, positiven Veränderungen, muss man einfach festhalten, dass eben Menschen mit Behinderungen nach wie vor länger arbeitslos sind, geringere Bildungschancen haben, einfach nicht die gleichen Möglichkeiten haben, die wir eben als sehende oder als nicht behinderte Menschen haben. Und das ist genau auch ein Auftrag, den wir verspüren, eben hier einen Beitrag zu leisten, dass eben Menschen mit Behinderungen in ihrer Qualität, in ihren Potenzialen erkannt werden und auch beschäftigt werden. Darum dreht sich natürlich auch. Also wir wollen Arbeitsplätze schaffen und wollen eben ausweisen, wie wichtig der Austausch ist zwischen sehenden und nicht sehenden Menschen.
Herr Heinicke, das klingt für mich nicht nur nach einem wir wollen Arbeitsplätze schaffen, sondern das klingt für mich nach einer maximalen Überzeugung, die Sie leben.
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, dass jeder Mensch in jeder Situation einen Wert hat. Ich meine, wir in Deutschland sind natürlich noch sehr, sehr stark geprägt. Ja, von den düsteren Zeiten des Zweiten Weltkriegs und der davorliegenden Jahre. Das heißt also, wir haben natürlich diese Diskussion um Lebenswert, um Ballastexistenzen, um es mal im Nazi-Jargon auszudrücken, natürlich sehr, sehr schmerzhaft erlebt. Und diese Diskussion, jetzt, die wir jetzt auch in Zeiten von Corona haben, wir reden über das Triage-Prinzip, wir reden von Risikogruppen. Das heißt, es finden wieder gewisse Zuordnungen statt. Das heißt also, welches Leben sollte erhalten bleiben Was kostet letztendlich auch der Lebenserhalt? Das heißt, wir clustern sehr, sehr schnell. Und da beginnt für mich genau auch eine ethische Frage, die ich eigentlich so auch nicht führen möchte. Das heißt also, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jeden Menschen in jeder Lebenssituation natürlich auch gleichberechtigt einschätzen und auch einordnen und eben nicht nach irgendwelchen Kriterien letztendlich Unter- und Obergruppen bilden.
Wie schwer ist es Ihnen dann gefallen, mit Ausbruch von Covid-19 Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen zu müssen, wir sind in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation und ich muss mich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen?
Ja, das war natürlich ist schwer. Ich meine, es ist keine Frage. Wir hatten in Hamburg 130 Menschen beschäftigt. 2/3 davon waren blind, gehörlos oder eben über 70 Jahre alt. Das ist schon eine sehr, sehr spezielle Belegschaft. Und auf einmal war ja klar, ich meine, es war bei jedem klar, was eben dann Covid-19 mit sich bringt. Das heißt, der Betrieb wurde ja sofort eingestellt. Wir sind ein rein einnahmefinanzielles Unternehmen. Das heißt, wir haben jetzt nicht in dem Sinne eine staatliche Subvention, können auch nicht auf Spenden bauen. Das heißt, wir müssen uns schon selber schon verdienen, um eben den Betrieb und auch die Gehälter vorzuhalten. Und bei 230.000 Euro monatlicher Fixkosten ist man da relativ schnell am Ende. Das heißt also, wir waren natürlich notgezwungenermaßen gezwungen, letztendlich dann die Belegschaft eben radikal zu reduzieren. Das heißt, die Hälfte wurde dann in Kurzarbeit geschickt, wurde entlassen oder wurden Aushilfsverträge nicht mehr verlängert. Das heißt, es waren einfach diese radikalen Einschnitte waren nötig, um überhaupt eine Chance zu haben, einen Neubeginn zu denken.
Dieser Neubeginn hat am 1. Oktober begonnen. Sie können das Dialoghaus in bestimmten Teilen wieder öffnen. Was dürfen Sie machen und was dürfen Sie nicht machen?
Ja, das war natürlich auch eine Herausforderung, jetzt unter den ganzen auch Hygienebestimmungen den Betrieb aufzubauen. Wir machen kleinere Gruppen. Das heißt also, wir achten sehr darauf, dass eben jetzt unter Covid-Gesichtspunkten da nichts passieren kann. Und es war sehr, sehr erfreulich, dass die ersten Tage, jetzt sind wir seit 2 Wochen am Start, sehr, sehr gut besucht waren. Wir mussten Besucher wieder zurückschicken, weil wir ausverkauft waren. Das war eigentlich in dem Maße nicht zu erwarten, weil wir damit gerechnet haben, dass es doch noch eine Zurückhaltung gibt bei unseren Besuchern, aufgrund eben auch der Unsicherheit, sich im Dunkeln zu bewegen.
Andreas Heinicke vom Dialoghaus in Hamburg. Wenn wir von der Sache Dialoghaus, Herr Heinicke, mal zu Ihnen kommen können. 24. Dezember 55 geboren. Sie sind jetzt knapp 65. In was für eine Familie sind Sie denn da reingeboren worden? Woher kommt diese Qualität, sich um andere, um Schwächere zu kümmern?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum ist man der, der man heute ist, mit 65? Bei mir ist es so, ich komme aus einer sehr, etwas verrückten Familienkonstellation, weil Teile meiner Familie mütterlich waren jüdisch und Teile meiner Familie väterlicherseits waren sehr, sehr starke Nazi-Unterstützer. Also ich habe sowohl, meine 2 Großväter, die können unterschiedlich nicht sein. Mein Großvater mütterlicherseits wurde erschossen in Polen, in Danzig, während mein Großvater väterlicherseits Parteimitglied war, SA-Mann war, also ein ganz, ganz strammer Verfechter des Regimes. Und mit 13 Jahren ist mir diese Konstellation bewusst geworden, dass ich Teil einer Familie bin, die sowohl Opfer als auch Täter vereint. Und von 13 habe ich mich eigentlich ausschließlich mit dem Thema der Ausgrenzung beschäftigt. Habe natürlich als junger Mensch mir Gedanken gemacht, wie konnte sowas passieren? War es möglich, in einer Kulturnation wie Deutschland 6 Millionen Menschen industriell umzubringen? Das waren jetzt nicht die Hitlers und die Heydrichs und die Goebbels und meinetwegen auch die Görings. Es waren eben die Schmidt und die Schmidtchens und die Müllers und die Meyers meinetwegen, die eben diese Maschinerie angeschmissen und auch betrieben haben.
Wie hat denn dieser Zwiespalt in der Familie Heinicke funktioniert? Welche Rolle hat das bei Ihnen zu Hause gespielt?
Also meine Mutter hatte diesen Teil ihrer Geschichte weitgehend verleugnet. Das heißt also, mein Vater hat ihr auch gesagt, wenn wir dann seine Familie besucht haben, sag bloß nicht, dass du stinkst. Es war so seine Redewendung und sie hat sich eigentlich nie, eigentlich bis heute nicht, mit ihrer eigenen Geschichte so stark auseinandergesetzt und will einfach auch nicht darüber sprechen. Ich meine, sie hat sicherlich auch fürchterliche Dinge erlebt, kann ich auch verstehen. Es ist ein sehr häufiges Phänomen, dass Menschen, die eben solche traumatischen Erfahrungen hatten, einfach das auch in Distanz bringen und auch nicht thematisieren wollen. Und sie spricht und sprach nur ganz, ganz selten über die Erfahrungen, die sie eben machen musste mit ihrer Familie. Und bei meinem Vater gab es da so ein ungebrochenes Selbstverständnis. Also einer, der sicherlich ein Mörder war, ein Großonkel von mir, der war Polizist vor dem Zweiten Weltkrieg, war Polizist nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist die Sache einfach schnurstracks weitergelaufen. Es gab auch keine Entnazifizierung in dem Sinne.
Das wollte ich gerade ansprechen. Ich meine, diese Entnazifizierung in den Gründungsjahren der Bundesrepublik.
Also wenn Sie gucken, was es dafür, also wirklich für Systemunterstützer gab, also Filminger fällt mir natürlich ganz schnell ein, ja. Aber auch Golke, eine ganze Reihe von, natürlich von wirklich von Nazi-Größen wurden übernommen letztendlich in der Nachkriegszeit und haben auch dann die Bundesrepublik ja auch mit aufgebaut. Und das war ja natürlich auch, ist ja auch bekannt.
Es gab Juristen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, zu sagen, wir treiben diese Entnazifizierung voran. Warum ist die bei Ihnen in der Familie nicht angekommen oder wie ist sie denn bei Ihnen in der Familie aufgenommen worden?
Ich glaube, da gab es kein Bewusstsein. Also meine beiden Eltern sind 28 geboren, das heißt, die waren noch relativ jung. Also mein Großvater, der war Jude, aber auf der anderen Seite war der auch absolut deutsch-national. Der war Weltkriegssoldat im Ersten Weltkrieg und konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass ihm da irgendetwas passiert, nur weil er Jude war. Also das war natürlich auch, da ist auch sehr viel Verdrängung hat auch stattgefunden. Und ich denke, dass nach dem Zusammenbruch oder Ende letztendlich auch des Nationalsozialismus natürlich auch der Lebensimpuls auch kam, eben weiterzuleben, also dann trotzdem weiterzumachen. Ich habe diese Frage der Schuld hat sich da gar nicht gestellt. Da gab es mehr so einen Überlebensinstinkt und den haben beide Eltern, so unterschiedlich auch sein mögen, wahrscheinlich erstmal betrieben, also zur Aufarbeitung, zur Entnazifizierung, von der bewussten Reflexion eben über diese Zeit, das gab es nicht. Ich kann mich an kein Gespräch erinnern, mit meinem Vater zum Beispiel oder auch mit meiner Mutter nur in Teilen, was sie da erlebt haben. Und da gab es keine Ursachenverforschung.
Ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist, wenn bestimmte Sachen in der Familie nicht ausgesprochen werden. Wie erging es Ihnen als junger Mensch?
Natürlich. Ja, natürlich. Das war natürlich auch sehr, sehr schwer. Und das war ja für mich ja auch dann eben der Impuls, eben mich da auch herauszuarbeiten, eben dann Geschichte zu studieren, über das Ostjudentum zu promovieren. Natürlich dann mit der ganzen Geschichte, der deutschen, jüdischen Geschichte, mich sehr intensiv zu beschäftigen. Ich bin heute mit einer Frau aus Israel verheiratet. Also natürlich ist es eine sehr, sehr starke Lebensprägung gewesen. Und letztendlich auch dieses Unverständnis, dass Menschen aufgrund eines Merkmals, sei es jetzt Religion, sei es Kultur, sei es Hautfarbe oder sei es eben eine Form von Behinderung oder auch Alter, jetzt kann man die Reihe fortsetzen, wenn das zu Ausgrenzung führt, wenn das zu Diskriminierung führt, dann muss ich sagen, da wird mein Gerechtigkeitssinn, das rebelliert der. Also ich bin jetzt gar nicht so derjenige, der sich so stark jetzt für Menschen mit Behinderungen jetzt stark macht. Natürlich mache ich das, das ist völlig klar. Aber mein Grundmotiv, der Antrieb, ist der, dass ich einfach mit Ungerechtigkeit nicht umgehen kann. Und auch dieses Weggucken, dieses Schweigen geht auch nicht. Also das Ignorieren von Ungerechtigkeiten, das kann ich einfach nicht ertragen. Und dass sich bei mir das Ganze jetzt an Blindheit, also zu Anfangs natürlich auch festgemacht hat, das kann man jetzt als Fügung bezeichnen. Aber mein Grundmotiv ist, dass ich diese Spirale von Ausgrenzung, von Marginalisierung, von Diskriminierung, was eben auch letztendlich auch zur Vernichtung führen kann, dass ich den einfach nicht akzeptieren möchte. Und meine Lebensaufgabe ist eben darin, einen Beitrag dagegen zu leisten.
Das heißt also, die Zerrissenheit in der eigenen Familie, in der Sie groß geworden sind, hat Sie womöglich dahin geschoben, wo Sie heute sind?
Sicherlich. Naja, klar. Also aus diesem Konflikt, aus diesem Dilemma, hat sich natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, eine seelische Spannkraft auch aufgebaut. Ich meine, ich konnte es nicht ignorieren. Ich war ja auch nachdenklich, auch schwermütig. Ist ja auch nicht ganz einfach, mit dieser Geschichte auch zu leben. Dann sich zu positionieren. Ich war wissenshungrig. Also man will man über den Verstand das begreifen, was eben bis heute kaum begreifbar ist. Aber das war doch der naive Angang, über ein Studium letztendlich da ein höheres Verständnis zu bekommen. Natürlich, man lernt Fakten. Aber im Endeffekt ist es so, dass über die Begegnung mit diesem einblinden Herrn einfach bei mir sich einfach das war das Aha-Erlebnis, das war dieser Wendepunkt. Und auf einmal hat sich das dann an dieser Person festgemacht, an seiner Lebenssituation. Ich hatte einen Zugang dazu.
Herr Heinecke, Sie haben gerade vom Dilemma gesprochen. In welche Schublade packen Sie denn das Dilemma, wenn es Ihnen zu viel wird? Also packen Sie es weg oder sprechen Sie es denn jetzt in der nächsten Generation wirklich immer aus?
Ja, ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Ich meine, natürlich sind wir immer in gewissen Konfliktsituationen und haben aber immer die Möglichkeit der Wahl. Also wenn ich jetzt einer Situation vergegenwärtige, wenn ich also mir einer Situation bewusst werde, dann ist ja die Frage, wie verhalte ich mich dazu? Ich kann schweigen oder ich kann selber aktiv werden. Und ich werde immer natürlich versuchen, meine Stimme zu heben.
Und das macht Andreas Heinecke im Dialoghaus in Hamburg. Er ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie beschäftigen sich seit 3 Jahrzehnten mit Menschen mit Handicap. Wie bewerten Sie denn Ihr eigenes Leben?
Also ich bin in eine untere Mittelschichtsfamilie reingeboren. Da gab es auch jetzt keine große Bildungsaffinität. Der Weg war nicht unbedingt vorgezeichnet, akademisch sich zu bilden und auch international tätig zu werden. Also das war natürlich überhaupt nicht angelegt. Ich war auch als Kind sehr, sehr kränklich, war sehr viel in Krankenhäusern. Bin mit einem sehr starken Hörschaden auf die Welt gekommen. Der mich bis zehn Jahre hat er mich begleitet, bis eben das ganze linke Innenohr dann extrahiert wurde. Das heißt also, ich habe immer auch eine Form von Krankheit, von Schmerz als Begleiter empfunden. Das hat mich aber auch wiederum auch gefördert, in meiner eigenen Kleinwelt zu leben. Alles, was von außen kam, habe ich eher als gefährlich, als verletzend empfunden. Meine Sprachentwicklung war völlig retardiert, mein mangelndes Hörvermögen und eben auch diese ständige Vereiterung in meinem Ohr. Meine Körperempfinden war sicher nicht ausgeprägt, Gleichgewichtssinn war gestört, Turnen war für mich eine Katastrophe, schwach war ich auch noch. Und also das waren eigentlich alles Dinge, die man nicht unbedingt so als Attribute jetzt werten würde, die einen fordern. Aber es gab immer so diesen Willen, mehr aus sich zu machen und auch eben sich darauf auch nicht auszuruhen. Also als Opfer wollte ich sowieso nie gelten, zum einen. Und zum zweiten habe ich auch dieses Gefühl gehabt der Ungerechtigkeit. Ich kann mehr, als man mir gemeinhin zugesteht. Aber da gab es eine ganz, ganz klare Opposition und ich wollte mich auch beweisen. Und ich wollte auch den Schmerz, den ich persönlich empfunden habe, eben auch übertragen und auf andere Menschengruppen übertragen.
Heinecke, haben Sie aus Opposition 2 Krebserkrankungen abgewehrt?
Ich meine, die Krebserkrankung abgewehrt, weiß ich gar nicht. Das ist ja auch jetzt einfach ein Teil meines Lebens, wo ich für die erste Erkrankung sicherlich auch sehr dankbar war, weil sie mir nochmal gezeigt hat, also in welcher Kurzfristigkeit wir einfach leben. Ich meine, wir haben so dieses unbewusste Konzept der Unendlichkeit, wissen aber natürlich, dass wir endlich auf diesem Planeten uns aufhalten dürfen. Aber das wird auch sehr, sehr weit weggeschoben über die Krebserkrankung. Ist mir das Phänomen und auch die Wichtigkeit von Zeit eben sehr bewusst geworden. Das heißt, über diese erste Krebserkrankung, auch jetzt vor 20 Jahren, habe ich sicherlich einen enormen Bewusstseinsschub bekommen, weil ich wusste, dass jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde letztendlich wichtig ist und intensiv gelebt werden muss. Und ich denke, dass ich meine Krebserkrankung jetzt nicht aus Opposition abgewendet habe. Ich habe sie akzeptiert. Ich habe sie gar nicht abgewendet. Ich habe sie akzeptiert. Klar.
Das heißt, Sie haben sich nie gefragt, warum ich?
Nein, warum ich? Ich meine, die Frage, die stellt sich ja nicht. Ich musste das akzeptieren. Ich musste sehr schnell diese Kübler-Ross-Phasen durchlaufen. Und da ist Akzeptanz natürlich das Endziel. Und je schneller ich mich mit der Situation abfinde, desto schneller kann ich neue Kräfte entwickeln und kann mich dann eben auch neu positionieren und kann eben das auch wiederum inkorporieren. Also ich glaube an posttraumatisches Wachstum.
Herr Reinicke, genau danach, was Sie beschreiben, das Leben wirklich mit Inhalt zu füllen, es aktiv zu erleben, nicht in den Tag zu leben, einfach zu vergeuden, nicht Sachen zu machen, die nicht wertvoll sind. Das haben Sie gerade beschrieben, dass Sie das gelernt haben durch diese Erkrankung. Was genau tun Sie denn heute zum Beispiel nicht mehr, was Sie früher gemacht haben?
Zum Beispiel Menschen, mit denen ich nicht zusammen sein will, mit denen bin ich einfach nicht zusammen. Das heißt also, sie werden auch kompromissloser. Das heißt also, ich versuche sehr, sehr achtsam zu sein. Also ich versuche wirklich auch jeden Tag mich über 3-4 Dinge auch ganz, ganz bewusst auch zu freuen. Das sind alles so kleine letztendlich Übungen, die man machen kann, was ja unter Achtsamkeit oder Mindfulness ja auch sehr populär mittlerweile geworden ist. Das heißt, ich versuche mit mir auch zufrieden zu sein, mich auch mit dem auch, mich da auch freuen zu können, was ich eben gemacht habe und nicht permanent darüber zu lamentieren, was ich nicht gemacht habe. Natürlich, das ist ein frommer Wunsch, weil ich auch oft so ein gegenläufiges Motiv habe und mich immer auch selber natürlich da auch inquisitorisch eben befrage, war das jetzt genug, bist die letzte Meile jetzt gelaufen, hätte es nicht mehr sein müssen, kann ich es überhaupt bewältigen? Das ist so eine Bipolarität, die in einem herrscht, und da versuche ich eben diese zweifelnden Anteile, die ich einfach auch habe, natürlich auch zu beruhigen, indem ich mich darüber freue, dass meine jetzt einfach die Sonne scheint oder der Wind mich gerade umschmeichelt oder ich einfach mit meiner Frau zusammen sein darf und sie lächelt mich an oder das Essen schmeckt oder ich habe einen Text gelesen, der mich einfach unheimlich erfüllt, also oder ein Stück Musik gehört. Also viele Dinge, die man da machen kann, und die muss man aber die man bewusst aufnimmt. Und es gibt mir eben dann die Kraft und die Stabilität.
Andreas Heinicke vom Dialoghaus in Hamburg im Deutschlandfunk Kultur. Der Perspektivwechsel, ein Grundgedanke im Dialoghaus in Hamburg. Sehende begeben sich in die Rolle Nichtsehender, Hörende in die Rolle Nichthörender. Die Älteren nehmen die Jüngeren mit ins Leben Betagter. Und Andreas Heinicke hat das alles mit aufgebaut. Wie hätte eigentlich Ihr Plan B ausgesehen, wenn das Dialoghaus Ihnen nicht vor die Füße gefallen wäre, Herr Heinicke?
Ja, ich meine, Plan B ist, es gibt keinen Plan B. Ich meine, das Ganze ist eine Konsequenz und lässt sich eben dann also wirklich bis zu meinem ersten Lebenstag verfolgen. Ich vergleiche es immer mit so einer Welle, die auf den Strand ausrollt, und da bin ich so ein Steinchen, also am Ende dieser Welle, und das Steinchen wird eben dann so auf dem Strand entsprechend ans Land gespült. Ich habe bis 30 gebraucht, um meinen Ort zu finden, war bis dahin eigentlich eher orientierungslos, habe aus Verzweiflung promoviert, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Ich war im Kloster, aber auch in der Missionsstation, habe mich versucht, irgendwie eine metaphysische Sicherheit auch zu schaffen, eben über Glaube. Ist mir nicht gelungen. Und das Einzige, was ich eben wirklich mir aneignen konnte an verwendbaren Fähigkeiten und Praktiken, war Kochen. Also mein Plan B wäre gewesen, ich wäre Koch geworden. Das ist ganz einfach.
Und dann würde sich ja dieser Kreis zum Dinner in the Dark schließen, über den wir ganz zu Beginn unserer Sendung gesprochen haben. Was kochen Sie denn am liebsten, Herr Heinicke?
Also erstmal nie nach Rezept. Also ich habe jetzt keine Kochbücher, aber mir fallen einfach Sachen ein. Ich war im Senegal auf einer Mission und da habe ich eben westafrikanische Küche kennengelernt, was ich eben sehr, sehr gerne mache. Das ist ein Zitronenhuhn, das heißt Yassa, mit einer gewissen Gewürzladung, um es eben auch nach hinten scharf zu machen. Das mache ich sehr gerne. Oder Maffe, das ist so eine Erdnuss-Tomatensoße mit Lamm. Gestern Abend habe ich eine Pizza gemacht mit Pilzen und mit gerösteten Mandeln. Also ich versuche da irgendwie was zu kombinieren. Meistens schmeckt es auch. Ja.
Andreas Heinicke ist der Betreiber des Dialoghauses in Hamburg, in der Hafen City. Beim nächsten Hamburg-Besuch also sollten wir uns alle auf diesen Perspektivwechsel mal einlassen. Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen. Vielen Dank, dass Sie sich an die Skype-Leitung gesetzt haben und mit mir gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag.
Ich wünsche Ihnen das Gleiche. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. und in der DLF Audiothek.